Tracy schiebt ihr Glas von sich und richtet sich gewichtig auf. »Alles ist besser, als ihr denkt«, sagt sie mit einer Stimme, die zu überzeugt klingt. Bei ihren Worten steigt Angst in dir auf. »In Zeiten wie diesen muss man am Ball bleiben. Überall eröffnen sich neue Möglichkeiten.« »Tambo«, fährt sie fort und schaut dich direkt an. Sie blinzelt nicht, während ihre Stimme dich erdrückt. »Patsy hat uns den Weg gezeigt«, sagt Tracy und nickt. »Diese Richtung müssen wir weiterverfolgen.« Patsy imitiert Tracys Nicken. »Sie denkt über das Paradigma hinaus«, erklärt deine Chefin. »Das müssen wir alle tun, wenn wir diese Zeit in diesem Land überstehen wollen.« Sie hält inne und sieht dich etwas betrübt an. »Du hattest viel Zeit, dir etwas einfallen zu lassen«, sagt sie. »Wir müssen unser Programm aufwerten. Ich habe nachgedacht, aufbauend auf dem, was Patsy getan hat. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn auch du deine eigene Marke hättest, Tambo.« Du nickst vorsichtig. »Königin Tambo«, sagt Patsy, legt einen Arm über die Brust und klemmt die Hand in die Achselhöhle. Mit den Fingern der anderen Hand klopft sie auf den Tisch. »Meinst du? Aber wovon?« »Deswegen sind wir hier«, sagt Tracy. Du faltest die Hände im Schoß. Du schwitzt in den Achselhöhlen. Dein Herz klopft so laut, dass du kaum etwas hörst. Du traust dich weder ein- noch auszuatmen. »Eigentlich, Patsy, was ganz anderes als das, was du getan hast«, erklärt deine Chefin versöhnlich, als du dem Gespräch endlich wieder folgen kannst. »Jede Konkurrenz zum Ghetto-Getaway kann nur verlieren. Ich denke an etwas außerhalb der Stadt. Wie die Farm, aber doch nicht die Farm. Die Wurzeln feiern. Woher die Menschen stammen. Ich denke an Dörfer«, sagt deine Chefin. »Königin des Dorfes«, sagt Patsy. Sie schiebt ihren Stuhl zurück und lacht. Ihr Nabelring hüpft unter dem T-Shirt auf und ab. Tracy holt tief Luft und versucht zu lächeln. Als ihr der Gedanke kommt, ruft Patsy in das Schweigen hinein. »Hey, aber wir haben kein Dorf. Warum sprichst du von einem Dorf für sie, wenn wir sowas nicht haben?« Tracy ballt die Hände zu Fäusten. Mühsam entspannt sie sie wieder und legt sie dann gefaltet auf den Tisch. »Was ist los, Tracy?« fragt Patsy. »Wir haben eine Farm. Dorthin bringt sie die Touristen. Sieht aus, als hätte es bislang allen gefallen.« Tracy erbleicht. »Sie war schon oft dort.« Patsy zuckt die Achseln. »Das ist nichts Neues. Wie kann sie die Königin deiner Farm sein?« »Green Jacaranda besitzt keine Farm«, sagt deine Chefin schließlich gefasst. Unwillkürlich blicken Patsy und du euch an. Schnell wendet ihr euch wieder voneinander ab und starrt auf den Tisch. »Wir können die Situation nicht auf andere Weise bewältigen.« Tracy reckt das Kinn. »Patsy, die Farm gehört nicht mir. Das ist das Problem mit dem Erbrecht in diesem Land. Es steht alles auf dem Papier, im Prinzip. Aber es kann trotzdem verdammt schwierig sein.« »Aber es waren doch erst Touristen dort, vor einem Monat«, widerspricht Patsy. Du schweigst, ahnst eine bevorstehende Beförderung voraus. »Ich kann jetzt nicht in die Einzelheiten gehen«, sagt Tracy und zerkrümelt ihr Croissant. »Die Farm ist, naja, Green Jacaranda gehört sie nicht. Nils, mein Bruder und ich hatten eine Vereinbarung.« »Tja, aber was nützt heutzutage schon eine Vereinbarung?« Die Chefin hebt ihr Glas an die Lippen, trinkt jedoch nicht, greift nach dem Karton und gießt Orangensaft in den Sekt. »Also, es gab Ärger. Ein paar dieser Gangster, Scalams, die sich Ex-Kombatanten oder Kriegsveteranen nennen. Sie haben die Ron Davils besetzt. Sie jagen das Wild. Und sie campen in unserem Touristendorf. Und wir sind nicht die einzigen Betroffenen. Es gibt viele dieser Invasionen. Ich habe nachgedacht, wie wir weitermachen können. Erst neulich ist mir eingefallen, dass wir in einem richtigen Dorf am sichersten wären, wenn wir eins finden. Deine Chefin murrt verzweifelt. Das war auch ihre Philosophie während des Kriegs, oder? Teil eines Dorfes zu sein, aus Gründen der Sicherheit. Du schluckst, sagst nichts. Dein Mund wird trocken. Dann schmeckst du bitteren Speichel auf der Zunge. Als Städterin weiß Patsy nichts von den Gräueln, die jeder in deinem Dorf während des Kriegs erlebt hat. Die Art von Gewalt, vor der nicht einmal Mainini Lucia und Christine davonlaufen konnten, die aus ihren Eingeweiden wieder und wieder auf ihre Zunge springt. Du siehst ein Bein, das sich vor blauem Himmel dreht. Eine Frau fällt in den Sand und das dornige Gras. Es ist deine Schwester, die verwundet ist. Nein, du bist es. Tracy und Patsy besprechen Green Jacarandas Situation in ruhigem Ton, als deine Gedanken in das Vorstandszimmer zurückkehren. Du merkst, dass zwar eine Hyäne lacht, das Geräusch aber nur in deinem Kopf ist. »Alles in Ordnung, Tambu?«, fragt Tracy. »Haben diese Leute etwas getan?«, flüsterst du und versuchst, deine Stimme zu kontrollieren. Deine Haut spannt sich, als wolle sie von deinen Knochen platzen, aber du lächelst. »Wurde die Armee gerufen?« »Nimm's nicht so schwer, Tambu«, sagt deine Chefin mit ihrem unerklärlicherweise zurückgekehrten rhodesischen Akzent. Sie legt dir eine Hand auf den Arm. »Nein, es ist unwahrscheinlich, dass sie die Armee gerufen haben. Schließlich stecken sie alle unter einer Decke. Auch mit den Typen, mit denen ich wegen meiner Lizenz gesprochen habe. Alles in allem ist es trotzdem ziemlich okay. Nils«, sagt sie giftig und seufzt, »hat jetzt endlich begriffen, wie die Sache hier läuft. Er spricht mit ihnen, ohne mit dem Gewehr herumzufuchteln. Gott sei Dank hat er mit dem Heldentum der Stevensons abgeschlossen.« Tracy hält inne, um ihre Gedanken zu ordnen. »Und offenbar haben sie hier im Haus herumgefragt«, fährt sie fort, »wer wir sind und was wir machen. Manche behaupten, dass Lindy Wen Gwenya ihre Informantin hier ist. Oder die Mozabi. Ihr wisst, wie es ist. Die Leute behaupten alles Mögliche. Aber es hat keinen Sinn, in Panik zu geraten. Bislang ist alles in Ordnung. Unser Arrangement war im Grunde nicht das Beste. Wir hatten nicht wirklich die Kontrolle, die wir brauchen. Leute wie mein Bruder wissen einfach nicht, wie man mit den Leuten redet. Wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich die Sache geregelt.« »Das kannst du nicht. Du kannst nicht mit ihnen reden. Sobald sie entschieden haben, was sie tun wollen, tun sie es«, sagst du tonlos und erinnerst dich an zu vieles, an das du dich nicht erinnern willst. Du glaubst, dass Tracy viel zustande bringt, das hat sie wieder und wieder bewiesen, aber du weißt, dass sie gegen die Kämpfer aus dem Freiheitskrieg keine Chance hat, wenn sie sagen, ja, wir kommen. »Was kann sie nicht?«, fragt Patsy, verschränkt die Arme, presst die Lippen aufeinander. Denn dies sind die Tage, bevor die Kriegscamps auch in der Stadt aufgeschlagen werden. »Was meinst du, kann sie nicht?« »Verhandeln«, schnauzt Tracy. »Reden«, das meint sie offenbar. »Tambu Tsai, du musst damit aufhören.« »Patsy hat recht. In gewisser Weise klingst du wie mein Bruder.« Die Chefin reißt sich zusammen, bevor sie barsch fortfährt. »Wenn Nils vernünftig ist und seine Karten richtig spielt, kommt es vielleicht nicht zum Schlimmsten. Ich spreche von der Farm an sich, aber das hat nichts mit uns zu tun. Was uns betrifft, wir müssen einen neuen Ort finden. Schnell, bevor die nächste Touristengruppe kommt.« Patsy stützt den Kopf in die Hände und begreift vor dir. »Es wird gehen«, sagt Tracy. »Ich habe alles schon mit den Geldgebern besprochen. Und ihnen gefällt mein Vorschlag. Du kommst vom Land, Tambu. Du verkörperst es. So kannst du, wenn du es dir zutraust, die Marke übernehmen, die wir für die Farm geschaffen haben. Nur eben fürs Dorf.« »Königin des Dorfes«, schnaubt Patsy. Tracy nimmt ihr Sektglas und stößt auf Green Jacaranda an. »Green Jacaranda. Immer grün. Was auch passiert.« »Green Jacaranda«, sagst du. und auf die Königin des Dorfes«, sagt Patsy. Bald darauf endet die Besprechung. Während ihr die Sachen wegräumt, fasst du dir ein Herz und sagst deiner Chefin, dass du ihr nicht sofort eine Antwort geben kannst. Du erklärst, dass du Zeit brauchst, um nachzudenken, ob du diese Verantwortung übernehmen willst. Tracy nickt nachdrücklicher als üblich. Sie klingt erleichtert, als sie dich ermahnt, nicht zu lange nachzudenken. Als das Vorstandszimmer aufgeräumt ist, ruft Tracy Patsy in ihr Büro. Als Patsy es wieder verlässt, blickt sie selbstgefällig rein. Ihre Miene spornt dich zu einer Entscheidung an. Die Chefin ruft nach dir, sobald Patsy gegangen ist. Sie sagt, sie hoffe, dass du genug Zeit zum Nachdenken gehabt hast und fragt, ob du dich entschieden hast. Du antwortest nicht. Deine Chefin seufzt ungeduldig. Ich verstehe das als Zustimmung, sagt sie. Wir müssen einen Namen finden, drängt sie. Open Air, Safari, Land, sowas in der Art. Wie auch immer, das Dorf ist nicht die Farm. Weniger glamourös. Wir müssen einen anderen, attraktiven Faktor finden. Der Name muss nach Authentizität klingen. Etwas, das den Gästen klar macht, dass sie tiefer in Afrika eindringen als zuvor, aber gefahrlos. Grün, hauchst du. Deine Chefin ist verärgert. Du bemerkst es kaum. Einen Augenblick später, deine Gedanken flitzen, fügst du hinzu: Öko. Grün und Öko ist tautologisch. Das haben wir auch schon. Alles ist Green Jacaranda Öko. Und wir dürfen nicht Dorf sagen, sagt sie. Diese Art Versprechen funktioniert heute nicht mehr. Es muss nach Spaß klingen. Nicht nach Unterentwicklung, Bodenerosion und Mikrofinanzierung. Das ist deine Aufgabe, Tambozai, schließt sie. Ihr Akzent wird besser. Du warst immer gut in Literatur. Kein Wunder, dass du als Werbetexterin eine Senkrechtstarterin warst. Du versprichst, am nächsten Morgen eine Idee zu liefern. Gut, sagt Tracy und greift nach einer Aktenmappe. Hier ist das Konzept. Ich habe es heute Nacht, als ich nicht schlafen konnte, abgetippt. Geh es durch und dann sprechen wir drüber. Wenn du Fragen hast, dann frag jetzt. Teil mir deine Gedanken mit, bevor du heute Abend gehst. Nach dem Mittagessen versprichst du, immer noch nervös, aber entschlossen, diese neue Gelegenheit für Erfolg bei den Hörnern zu packen. Gut, deine Chefin nickt. Wir müssen es im nächsten Quartal anbieten. Du überfliegst die Seiten, als du zur Tür gehst. Aus eigenem Antrieb, als hätte er ein eigenes Leben, formt sich ein Begriff in deinem Kopf. Du denkst 3 Schritte lang darüber nach. Transit, sagst du an der Tür. Was? Fragt deine Chefin geistesabwesend und schlägt ihren Terminkalender auf. Ah, Transit, wiederholt sie und blickt kurz auf. Ja, Transit. Das klingt, wonach wir suchen. Green Jacaranda Getaway, den Teil behalten wir bei, fährst du fort. Aber das wird der Village Eco Transit. Chimanimani, Pongo Falls, Honde Valley. Die Früchte, sie werden es lieben. Und VET, das ist gut. Vet, bringt alle eure Tiere zum Veterinär. Stell dir das in den Broschüren vor. Außer, dass sie auf Deutsch sein werden. Schwedisch, Dänisch und Italienisch, sagt deine Chefin. Sie denkt kurz nach, bevor sie beschließt. Den Slogan lassen wir einfach auf Englisch. Die Chefin blättert in ihrem Kalender und stellt das Telefon auf Lautsprecher. Du gehst, überwältigt von einem Gefühl, das du zu lange vermisst hast. Die erstaunliche Freude zu wissen, dass du die Aufgabe, die vor dir liegt, meistern wirst. 19. Kapitel. Ein paar Tage später sitzt du in deinem lila SUV, den du gemäß den Vereinbarungen mit deiner Firma in 3 Jahren für 10% seines Werts kaufen kannst. Du freust dich, dass dir mit deiner Beförderung zur Dorftourmanagerin Patsy nicht länger als Nummer 2 gleichgestellt ist. Besser noch, dir und nicht der ehemaligen Rezeptionistin, wie du sie insgeheim noch nennst, wurde der Wagen übergeben. Du bewunderst dich im Rückspiegel, freust dich auf deinen grandiosen Auftritt im Dorf. Du rast die Samora Machel Avenue entlang, genießt den Ausdruck auf den Gesichtern der Fußgänger und der Autofahrer in ihren 3- oder 4-mal verkauften Fahrzeugen unterhalb von dir. Es ist eine Zeit, in der alles in Bewegung ist, von Ex-Kombatanten bis zum Kapital. Wucht Würde verleiht. Wagen wie deiner automatisch Vorfahrt haben vor der gesamten Schöpfung, außer einem stärkeren Motor. Kleinere Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger fliehen vor der Gefahr, die du darstellst. Dein Herz lächelt auf harte Weise, bevor du auf das Gaspedal drückst und den Motor fütterst. 3 Schulkinder ziehen sich gegenseitig aus deinem Weg. Sie heben die Hand an den Mund und behalten sie dort. Ein Mann neben der Straße tritt vom Gehweg auf den Kies am Straßenrand. Zu spät streckt er die Hand und greift in die Luft. Die alte Frau, die er retten will, hat sich schon in Sicherheit gebracht. Sie springt auf dem Streifen in der Straßenmitte auf und ab wie eine Wettläuferin, die sich für ein Senioren-Weltmeisterschaftsrennen aufwärmt. Als du hupst, umarmt sie den Pfosten einer Ampel. Du schüttelst den Kopf über ihre Dummheit und rast über ihr Kopftuch, das auf den Asphalt gefallen ist. Verkehrsströme sickern durch die Nebenstraßen. Der Zeiger deines Tachometers schießt über die Anzeige hinaus. Die Straße nach Mutare wird einspurig. Farmland erstreckt sich bis zum Horizont. Vorfreude lässt dich den Fuß fest aufs Gas drücken, mit der Selbstvergessenheit einer unvorsichtigen, unerfahrenen Autofahrerin. Du fährst ein Wettrennen gegen deine eigene Existenz. Eine Stunde später türmen sich zu beiden Seiten Berge auf. In 2 statt der üblichen 3 Stunden rumpelst du über die Steine und durch die Furchen auf der Straße in dein Dorf. Auf der einen Seite ragen elende Gespenster, Maispflanzen aus der Erde. Vor und hinter dir glitzern Mika, Silikon und Kristalle im Boden wie Glitter an einem Popstar. In den Jahren seit deinem letzten Besuch sind die nahen Berge so kahl geworden wie unterernährte Großväter. Aus der Ferne wirkt der graue Granit des Nyanga-Gebirges wie eine Reihe gerunzelter Augenbrauen. Du holst tief Luft, als du die Wächter deiner Vergangenheit grüßt und unterdrückst jeden Anflug von Bedauern über den Anlass, der dich hierher führt oder über das, was du gerade im Begriff bist, zu tun. Du reißt das Lenkrad herum, um einem Schlagloch auszuweichen und zwingst dich dazu, dich zu konzentrieren. Vorräte auf der Ladefläche des SUV rutschen hin und her. Du freust dich schon im Voraus auf die Wirkung, die diese Geschenke haben werden, und sammelst dich für die bevorstehende Begegnung. Es gibt mehr Gehöfte im Dorf, als du dich erinnerst. Kinder mit rotzigen Nasen springen von Beeten mit Erdnüssen und mickrigen Kürbissen auf, als du vorbeifährst. Sie jubeln und werfen schwielige Fußsohlen in die Luft, als sie dir nachlaufen. »Maoya, Maoya, Maoya Nemasida«, rufen sie. »Du bist gekommen, willkommen, du bist in einem Mazda gekommen.« Die Sonne scheint auf ihre kurzen Haarbüschel. Die Kleinen tanzen, ihre Beine werden grau vom Staub, den die Räder deines Wagens aufwirbeln. Er schwebt schimmernd über dem Boden und um die Füße der Kinder. Ihre Finger flattern. Ihre Hände wirbeln. Ihre kleinen Füße stampfen dir nach. Näher an deinem Gehöft, bei einem öffentlichen Wasserhahn, neben dem Brunnen einer Familie, schlagen sich Kinder mit Ölkanistern und Pestizideimern und stoßen sich gegenseitig die Ellbogen in die Weichteile. Dein Mazda rumpelt an der Rangelei vorbei. »Wer ist das?« ruft ein Mädchen, abgelenkt vom Kampf. »Das ist ein Murungu«, antwortet jemand anders. »Nein, das ist ein Mensch«, sagt das Mädchen und dreht sich um, um das Auto im Blick zu behalten. »Und man kann sehen, dass es eine Frau ist.« »Das ist egal. Geld, Geld, gib uns Geld«, schreit ein dürrer Junge, wirft seinen Wassereimer weg und rennt auf die Straße. Seine Kumpane tun es ihm gleich. Dein Gefolge an Kindern wächst. Du hast oft von diesem Augenblick geträumt. Du bist vorbereitet. Eine Megapackung Süßigkeiten liegt neben dir auf dem Beifahrersitz. Du hast 1, 2 davon unterwegs gegessen, um dich zu stärken. Jetzt nimmst du eine Handvoll. Sahne, Schoko und Fruchtbonbons fliegen durch das Fenster und hinter deinem Wagen bricht der Kampf erneut aus. 2 Hunde schlafen im Gehöft deiner Familie. Ihre geschwollenen Zungen hängen auf den Boden. Sie atmen flach und keuchend. Ihre Rippen breiten sich aus wie die Haube einer Kobra. Die sanfte Bewegung stört jedoch die Fliegen nicht, die um die Wunden der Tiere summen. Kein Hund bellt wegen des Mazdas oder um die Familie zu wecken. Dein Wagen bleibt unter dem alten Mangobaum stehen, knorrig und mit tief hängenden Ästen, der seit Jahrzehnten über das Kommen und Gehen der Familie wacht. Ein Hund öffnet kurz ein Auge, als die Wagentür zuknallt. Ein Ohr zittert. Der Schwanz schlägt ein-, zweimal im Sand auf, dann versinkt das Tier wieder in Apathie. Als niemand kommt, öffnest du die Tür wieder und drückst auf die Hupe. Daraufhin springen die Hunde auf und schnüffeln an den Rädern des Mazdas. Schließlich steckt eine Frau den Kopf aus dem Getreidespeicher.
Ewa, Shikai,
grüßt sie dich, offenbar ohne dich wiederzuerkennen. Du blinzelst. Mai, sagst du so geschockt, dass du vergisst, zu ihr zu gehen. Sie ist um ein Vielfaches kleiner, als du dich erinnerst. Und ihre Haut scheint mit ihr geschrumpft zu sein, während sie ihre Fülle beibehalten hat, sodass sie an den Stellen, wo sie nicht herunterhängt, verdickt ist, wie bei einem Dickhäuter. Mai, wiederholst du. Du spürst Kritik in ihrem Nicht-Wiedererkennen. Du gehst rasch zu ihr, um jedwede Missbilligung wegen was auch immer abzuwenden. Mai, ich bin da. Ich bin gekommen. Du fällst neben ihr auf die Knie. Sie reibt Maiskörner von den Kolben in Vorbereitung für das Mahlen. Nur ein oder zwei Kolben sind sauber. Der Kolben in ihrer Hand ist abgesehen von ein paar Reihen noch voller Körner. Auf der Plastikplane neben ihr liegt ein Haufen unberührter Kolben. Der Korb auf ihrem Schoß ist fast leer. Sie denkt an andere Dinge, nicht an das, was sie tut. Du stellst den Korb auf den Boden. Deine Hilfe ist nicht nötig, aber sie gestattet sie dir und legt für einen Augenblick den Kopf schwer auf deinen Nacken. Als sie sich wieder aufrichtet, ist sie wieder die Frau, die dich großgezogen hat.
Ewo, Tambo,
begrüßt sie dich noch einmal.
Du, die der vielen Jahre. Oder stimmt es etwa nicht?
So viele Jahre?
Wenn mein Bauch einverstanden wäre, würde mein Mund sagen, du bist von weit weg, nur eine Fremde, die zu Besuch kommt.
Aber der Bauch weiß es besser. Du schluckst Enttäuschung, lächelst und umarmst sie noch einmal. Geduld ist sowohl Waffe als auch Sieg. Wie viel davon hast du in deinem Leben schon aufgebracht? Komme, was da wolle, und ob die Menschen es hier wissen oder nicht, du wirst demnächst die Königin des Dorfes sein.
Gehen wir rein, mein Kind,
sagt deine Mutter milder, nachdem ihr die Schärfe in ihrem Ton aufgefallen war. Sie dreht sich vorsichtig auf den Knien, stützt sich mit den Händen ab. Ihre Finger scharren in der Erde wie Krallen. Ihre Gelenke sind so dick wie zum Pflanzen bereite Knollen. Deine Mutter zuckt zusammen, als sie sich an einem Brett festhält und hochzieht. »Gibt es denn niemand, der dir hilft, Mai?« fragst du und fasst sie an der Schulter.
»Hilft? Bist du nicht jemand?«
schnauzt sie. Du schiebst ihr die Hand unter die Achsel. Ihr Gewicht senkt sich darauf herab.
»Satsa kochen, das geht«,
gibt Mai nach, als der Schmerz in den Gelenken nachlässt.
»Sachen wie der Mais und das Melken, die sind schmerzhaft. Und der Garten. Deswegen danke ich Gott, dass deine Schwester Netzai mir ihre zwei Mädchen geschickt hat. Sie kochen und putzen. Sie holen Wasser von der Pumpe an der Straße und sie waschen die Wäsche im Fluss.«
»Konzept! Freedom!«
sagt sie laut, als zwei Mädchen mit ungeschickt auf den Köpfen balancierten Reisigbündeln in den Hof kommen. Die Mädchen werfen die Bündel auf das Gestell neben der Küche. Sie mustern dich und geben vor, es nicht zu tun, als sie sich nähern, sich an den kleinen Händen halten und aneinander stoßen.
»Warum geht ihr so?« schimpft Mai. »Ihr solltet laufen. Das ist eure Mutter, die mit zwei Beinen, die sie so lange in Harare aufgehalten haben, dass wir schon dachten, etwas hätte sie umgebracht. Das ist eure Mai-Guru Tambuzai, die vor eurer Mutter geboren wurde. Die Mädchen kichern und gehen schneller. Ihr umarmt euch.